Indulge in all your holiday faves this season, knowing you're getting the good stuff your body craves with Ka'Chava's all-in-one nutrition shake. It's your post-holiday recovery kit with 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. And it actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai to matcha, coconut acai, and strawberry. You can even savor the season with their limited edition chocolate mint. There are endless ways to personalize your Ka'Chava, whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee. With every 2 scoops of Ka'Chava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to Ka'Chava.com and use code FITNESS for 15% off. That's Ka'Chava, K-A-C-H-A-V-A.com, and use code FITNESS.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1526. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Hallo und herzlich willkommen zu Berlins schönster Seiten, dem Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin. Heute ist die Folge 63, die wir aufzeichnen, die letzte vor der Sommerpause. Neben mir sitzt der Chef der Kultur der Berliner Morgenpost, Felix Müller. Herzlich willkommen,
hallo.
Felix. Und meine Kollegin Jannika Gellinek.
Hallo.
Hallo. Ich bin Sonja Longolius und wir begrüßen euch und Sie ganz herzlich zum Podcast. Puh, etwas außer Atem schon. Ich bin hier mit dem Fahrrad hergedüst und heute ist es doch etwas schwitzig. Wie geht es euch heute, Montagmorgen?
Ja, auch schwitzig. Also es ist schon irgendwie, es legt sich so ein etwas klebriger Film auf die Haut, irgendwie überall, wo man geht und steht in diesem Berlin im Juli. Aber
bereit für die Sommerpause.
Bereit für die Sommerpause.
Bereit für die Sommerpause. Ich habe eine kleine Einstiegsfrage. Ich habe jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr originalsprachliche Bücher gelesen. Bei mir ist das leider vor allen Dingen nur Englisch, weil ich eigentlich nur im Englischen in der Lage bin, englische Bücher zu lesen. Wie ist es bei euch? Kommt das immer mal so in Phasen, dass ihr meinetwegen Bücher dann auf Englisch oder den vielen anderen Sprachen, die ihr sprecht, oder den anderen Sprachen, die ihr sprecht, lesen könnt? Ist das etwas, was so in Wellen kommt, oder ist es ein regelmäßiges Leseerlebnis, was ihr habt?
Doch eher regelmäßig. Also ich habe jetzt im Rahmen einer Jurytätigkeit viele italienische originalsprachliche Bücher gelesen und gestern einen sehr, sehr langen Artikel im Guardian von Omar Bartow, der auch mit meinem Buch im Zusammenhang steht, und habe während des Lesens gedacht, dass tut total gut, sich dem auch immer wieder auszusetzen, auch wenn man so, glaube ich, diese kleine Einstiegshürde von, oh Gott, so anstrengend und jetzt kann ich wieder ein paar Vokabeln nicht, doch sich dem originalsprachlich auszusetzen und dann neue Entdeckungen wieder zu machen, wie schön das ist, in der Originalsprache zu lesen. Und ich wünschte, ich könnte mehr. Also ich kann halt nur auf Italienisch und auf Englisch lesen.
Immerhin,
aber
ich finde das schon sehr beeindruckend. Aber das heißt sozusagen, für dich ist das ein Mehrgewinn im Leseerlebnis, dann auch mal vielleicht über Worte zu stolpern, etwas nachschauen zu müssen oder etwas zu entdecken, was du in der Sprache noch nicht kanntest.
Ja, und vor allem auch, ist ganz lustig, ich habe seit Monaten liegt ein Buch von Alba de Cespedes im Original auf meinem Nachtschrank und ich hatte das irgendwie in der Hälfte, auf der Hälfte aufgehört aus verschiedenen Gründen und wollte neulich einfach weiterlesen und das ging überhaupt nicht, weil ich aus dem Duktus so raus war. Also ich glaube, ich muss dann wieder von Anfang anfangen, um in diese Sprache und in diesen Duktus reinzukommen. Das wäre beim deutschsprachigen Buch wahrscheinlich nicht so.
Und wie ist es bei dir?
Eher in Wellen. Eigentlich auch ausschließlich englischsprachige Literatur. Mit der französischsprachigen tue ich mich schwer. Weitere Fremdsprachen stehen mir nicht zur Verfügung.
Aber du versuchst das immer mal wieder mit dem Französischen?
Ich probiere es, aber es scheitert auch regelmäßig.
Ja,
gerade in
gut.
der französischen Hochliteratur ist es, glaube ich, ohne, also für jemanden wie mich, der nur Schulfranzösisch zur Verfügung hat, ist es ohne Wörterbuch und ohne Arbeit, die man wirklich investieren muss, gar nicht zu wollen. Ne? Ich habe mal versucht, die verlorene Zeit von Proust auf Französisch zu lesen und das musste ich dann irgendwie nach einigen Wochen aufgeben, weil ich festgestellt habe, ich mache gar nichts anderes mehr. Aber englischsprachige Bücher gibt es doch häufiger in meinem Leben. Und zuletzt habe ich ein sehr spannendes Buch gelesen über die Entstehung des Films Chinatown. weil mich diese Epoche New Hollywood einfach interessiert und das lag einfach nur auf Englisch vor. Ich hatte irgendwo darüber gelesen und es mir dann besorgt und manchmal schließen sich dann Bücher daraus an, so wie sich auch im Deutschen ja einige Lektüren aus anderen ergeben. Man stößt da halt auf was man auch interessant findet und liest dann weiter. Ja, okay. Das kommt schon regelmäßig vor.
Ja, ich finde gerade, sorry, mir ist gerade noch was eingefallen, weil ich eben über dieses, warum bin ich da eigentlich nicht reingekommen, nachgedacht habe, dass ich als ich diese Jury-Titel, immer wenn ich angefangen habe, die ersten zwei Seiten, dachte ich, ich kann das einfach gar nicht. Das ist so anstrengend. Ich kann so viele Wörter nicht. Und ich merke, glaube ich, in der Fremdsprache eher das Vokabular eines Autors oder einer Autorin. Weil wenn man dann die ersten 10, 20, 30 Seiten geschafft hat, dann ist man da drin. Es ist nicht so verfügbar wie das Deutsche.
Also gut, dass du das noch gesagt hast, weil ich habe das natürlich mit einem Hintergedanken gefragt, weil ich mich jetzt ganz weit vorwage, weil ich ja im letzten Jahr angefangen habe, Spanisch wieder zu lernen. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, für die Sommerferien ein spanisches Buch zu lesen, finde das aber total aufregend, auch in der Auswahl, weil ich das natürlich auch überhaupt nicht kann, Schulspanisch, das jetzt wieder aufgefrischt wurde, und bitte euch, mich dann sozusagen nach den Sommerferien
zu grillen
auf Spanisch und abzufragen. Nein, natürlich nicht abzufragen, aber einmal zu gucken, ob dieser Test funktioniert, auch zu gucken, kann ich da reinfinden oder schaffe ich es eben nicht. Ich habe gedacht, vielleicht ein Jugendbuch, vielleicht fange ich nicht gleich mit sowas Schwierigem an. Gut, jetzt kommen wir aber zu den Büchern von heute, die wir mitgebracht haben. Drei unterschiedliche Titel. Felix, wir haben gesagt, dass wir mit deinem Titel anfangen werden. Du hast von Miko Sophie Kümmel Hannah mitgebracht. Steig doch einmal ein, beziehungsweise ich will vielleicht einmal kurz etwas vorweg sagen. Es gab so einen interessanten Disclaimer in diesem Buch. Es fängt ja ganz interessant an mit Wiederholungen. Ist es ein Roman? Ist es kein Roman? Ist keine Biografie? Ist es eine Geschichte mit so Ausstreichungen? Das fand ich irgendwie auch sehr schön gesetzt. Ist es ein Roman?
Ja.
Ja.
Ohne jetzt in akademische Gattungsdiskussionen einsteigen zu wollen, ist es ein Roman, ist es Literatur, ist es Fiktion, die allerdings auf großen Recherchen beruht, auf sehr intensiven Recherchen. Und dieses Buch, Hanna von Miko Sophie Kümmel, bei Fischer gerade erschienen, ist auch das Ergebnis einer Lektüre, die sich aus Lektüren ergeben hat. Wir haben vor einigen Monaten ein Buch hier im Literaturpodcast gehabt, an dem Miko Sophie Kümmel mitgewirkt hat. Brüste hieß das, zusammen mit Linus Giese, ein Sammelband über Brüste, den ich sehr spannend fand. Und dadurch bin ich auf die Autorin aufmerksam geworden und habe festgestellt, dass ich mal wieder große Leselücken habe. Sie hat ja große Erfolge gefeiert mit ihrem Debüt Kintsugi. Sie hat dann einen Roman geschrieben, der auch nominiert war für den Clemens Brentano-Preis, Triskele. Also man merkt ein Muster oder man glaubt ein Muster festzustellen für etwas sperrige Romantitel. Naja, und dieses Muster ist jetzt durchbrochen. Und dann ergab es sich zufällig, dass Miko Sophie Kümmel, eine junge Autorin, 1992 geboren, eingeladen war oder Atelierautorin war am Deutschen Theater. Das Deutsche Theater hat ein tolles Festival, das heißt Autorentheatertage, das im Spätfrühling, Frühsommer jedes Jahr stattfindet und wo in sogenannten Ateliers Autorinnen und Autoren Texte entwickeln, zusammen mit dem Theaterpersonal, und die dann auch auf die Bühne bringt. Und da war sie auch und hat einen Text geschrieben, der hieß Fellwechsel. Und da habe ich die Gelegenheit ergriffen, sie zum Interview zu treffen. Und dann haben wir aber viel weniger über ihren auch sehr interessanten, dramatischen Text gesprochen, als eben über ihren Roman Hannah. Und so auf diesem Wege bin ich zu diesem Buch gekommen. Sie wiederum ist auf einem ziemlich interessanten Weg zu Hannah Höch gekommen, denn tatsächlich handelt es sich um Hannah Höch, die in diesem Roman eine tragende Rolle spielt, denn sie kommt aus der gleichen Stadt wie Hannah Höch, nämlich aus Gotha in Thüringen. Und sie hat auch interessante biografische Überschneidungen mit Hannah Höch. Sie ist nämlich ähnlich wie die große Dadaistin und Künstlerin irgendwann aus Gotha weggegangen, in jungen Jahren weggegangen, etwas früher sogar als Hannah Höch weggegangen aus Gotha, um in Berlin zu studieren. Das sind die Gemeinsamkeiten. Es gibt natürlich viel mehr Unterschiede. Unter anderem, dass Hanna Höch auf die Kunstgewerbeschule gegangen ist hier in Berlin und Micho-Sophie Kümmel auf die Humboldt-Universität Literatur- und Medienwissenschaften studiert hat und Schriftstellerin geworden ist und nicht bildende Künstlerin. Dieser Roman ist tatsächlich auch ihr erster historischer Roman. Er handelt von realen Gestalten, über die es unglaublich viele historische Quellen gibt, unter anderem auch in Berlin. Ich glaube, ihr beide wolltet auch mal was über Hanna Höch machen im Literaturhaus.
Ja, das ist noch offen. Wir würden sehr gerne mal eine kleine Ausstellung machen zu Hanna Höch und auch zu ihrer Freundin Till Brugmann. Also das ist natürlich die Verbindung, die uns auch interessiert, weil die beiden ja auch geschrieben und künstlerische Werke gemeinsam gemacht haben.
Genau, und das ist auch das Zentrum dieses Romans. Es ist kein Biopic, wenn man so will, sondern es nimmt sich einen bestimmten Ausschnitt dieser Biografie von Hanna Höch vor. Sie kam ja nach Berlin, ich glaube 1912, und lernte dann relativ schnell Raoul Hausmann kennen. Raoul Hausmann, damals verheiratet, ich glaube sogar Kinder, weiß jetzt gar nicht so genau, ging also eine Beziehung mit ihr ein, war aber seit dieser Beziehung nicht dazu bereit, sich von seiner Frau zu trennen, worunter Hanna Höch auch gelitten hat. Zweimal hat sie abgetrieben mit Kindern von ihm, die er möglicherweise gern gehabt hätte, die sie aber nicht wollte unter diesen Rahmenbedingungen. Sie hat in dieser Zeit auch die künstlerische Dada-Phase durchlebt, hat ganz tolle Collagen geschaffen. Man muss sagen, dass Hanna Höch mindestens die Miterfinderin der Collage ist, wenn nicht sogar die Erfinderin. Sie selbst sagt es übrigens, sagt immer Montage dazu statt Collage, interessanterweise. Also diese berühmten Wimmelbilder, wo plötzlich Männer mit Frauenköpfen zu sehen sind, wo preußische Uniformen auf Maschinen durch die Gegend fahren. Also wo dieses ganze Epochengefühl nach dem Ersten Weltkrieg, dieses auf alle Menschen einstürzende Chaos sich zu tollen, großartigen Bildern verdichtet, das ist ihre Arbeit und die ist halt auch in dieser Zeit mit Raoul Hausmann zusammen entstanden. Große Freundschaften, wichtige Freundschaften mit anderen Dadaisten sind damals zustande gekommen. Hans Arp, Kurt Schwitters, der zeitlebens eine wirklich besonders enge Bindung zu ihr hatte. All das lässt sie aber sozusagen hinter sich. In dem Moment, wo sie sagt, das mit Raoul Hausmann, der sie auch geschlagen hat, das war eine toxische Beziehung, der hat sie vereinnahmt, der hat sie auch künstlerisch beiseite gedrängt, ne? Also nicht zufällig ist jahrzehntelang behauptet worden, er sei der Erfinder der Collage gewesen oder der Fotomontage, der Bildmontage. Also das war eine hochkomplizierte toxische Beziehung und dieser Roman ist darin schon mutig, dass er sich nicht dieser dramatischen, verwickelten Zeit zuwendet, sondern der Zeit danach, in der Hanna Höch sich so ein bisschen freischwimmt und zu sich selbst findet und in der sie auch mit der niederländischen Schriftstellerin Till Brugmann zusammenkommt. Mhm. Und diese Beziehung, die etwa 9 Jahre dauert, die deckt der Roman ab. Wie macht er das? Er macht es nach dem Collage-Prinzip, sinnigerweise. Er macht es, indem er nach Jahren geordnet kleine Szenen aus dem Alltag, da geht es um die Katze, da geht es um gemeinsam besuchte Partys, da geht es um Ausflüge, die sie zusammen gemacht haben. Also kleine Schlaglichter innerhalb dieser Jahre, die im großen Bogen dann die Entwicklung dieser Beziehung nachvollziehen. Und sie füllt sozusagen auf sehr intelligente Weise und auf sehr witzig verspielte Weise die Lücken, die das historische Quellenmaterial gelassen hat, ohne dass sie dabei in irgendwelchen Klischees ausgleitet. Das ist keine sehr leichte Lektüre, finde ich, weil sie sehr voraussetzungsreich ist.
Also man muss eigentlich schon viel über Hanna Höch, ihr Leben, ihr Wirken wissen, oder?
Ja, ich gebe es offen zu, ich habe Wikipedia offen gehabt, während ich dieses Buch gelesen habe, um erstmal zu identifizieren, wer sind eigentlich diese Menschen, deren Briefe hier, es gibt Fußnoten in diesem Roman, wenn sie historische Quellen im Wortlaut zitiert, dann sind die hinten auch angeführt. Ich wollte aber nicht dauernd hin und her blättern, habe deswegen auf dem zweiten Bildschirm sozusagen immer geguckt, wer ist dieser Kurt, wer ist Arp, und dann gibt's auch noch, sie schließt sich ja dann oder sie kommt in die Kreise dieser holländischen total spannenden Bewegung des Style um Piet Mondrian, Theo von Doesburg und so weiter. Also das ist mir auch nicht so vertraut, darüber weiß ich nicht so viel. Das habe ich mir also sozusagen angeeignet, während ich das gelesen habe. Das ist aber nicht schlimm, weil also diese Mühe ergibt, finde ich, einen literarischen Mehrwert, der die Lektüre total, dieses Buches total lohnenswert macht und schön macht.
Gibt's so einen Fokus auf der künstlerischen Zusammenarbeit von den beiden auch? Weil das finde ich, wenn man sich jetzt, das sind ja gewisse Jahre, ich glaube, das sind diese 9 Jahre, und dann gibt's noch ein bisschen später, wird nochmal eingestiegen in den 60ern oder so.
Genau, es kommt nochmal so kleine,
so ein Rückblick oder so.
Im Rückblick. Mhm. Also, auch wenn das auseinandergegangen ist, war das jetzt kein Ende dieser Beziehung dieser beiden Frauen zueinander, sondern, Hannah Höch hat danach nochmal einen Mann kennengelernt, mit dem auch das ist eine irre Geschichte, aber die lassen wir jetzt mal draußen, mit dem auch mehrere Jahre zusammengelebt. Till Bruckmann war wieder in den Niederlanden. Das ging dann so ein bisschen auseinander, aber es gab auch wieder Kontakt dann später. Mhm. Ne? Also es war jetzt kein Zerwürfnis auf Lebenszeit. Aber das Zentrum des Romans kreist schon um diese 9,5, 9, 10 Jahre, in denen diese Frauen ein Verhältnis miteinander leben, das natürlich auch um sie herum auf Irritationen stößt. Selbst in diesen progressiven Künstlerkreisen können es sich die Herren nicht verkneifen, da mit einer gewissen Herablassung drauf zu schauen oder irgendwie das nur für so eine Art Witz zu halten. Ne? Mal abgesehen davon, dass es natürlich für die Gesellschaft insgesamt außerhalb dieser Künstlerbubble eine Provokation darstellt, die dann natürlich auch mit der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten eigentlich nicht mehr ausgelebt werden kann, ohne dass man sein eigenes Leben gefährdet.
Also mir fällt natürlich deine Affinität zu Romanbiografien auf. Fehlt es ja noch letztes Mal Philip K. Dick, jetzt Hannah Höch. Was ich mich aber gefragt habe, sind 2 Sachen, während ich dir zugehört habe. Also einmal, ob du glaubst, dass es bestimmte, gerade Frauen sind, die, ich sage jetzt mal Romanbiografie der Einfachheit halber, auch so herausfordern. Also ich musste jetzt gerade an Virginia Woolf denken oder an Annemarie Schwarzenbach, über die, glaube ich, irgendwie 1000 fiktionale Versuche gemacht worden sind. Und das andere, was ich fast noch schwieriger finde zu beantworten, ist in dieser Abgrenzung, die ja so notwendig ist, ne, so Dada extrem von Männern vereinnahmt. Man muss sozusagen die Frauen immer, ich sage jetzt mal, hinterhertragen oder immer nochmal behaupten und sagen, halt, die waren maßgeblich für die Entwicklung der Kunstrichtung. Das ist ja nicht nur bei Dada so. Wie macht man das eigentlich, dass es dann eben nicht dieser besonderen Herausstellung bedarf, also dass man eben sich extra den Frauen widmet, dadurch aber irgendwie wie so eine kleine Enklave schafft, die dann ja wieder die Gesamtheit der Bewegung eigentlich zersplittert oder so. Weißt du, was ich meine? Also ich frage mich jedes Mal, die ganze Diskussion rund um Frauenliteratur, vielleicht so am Horizont. Aber gäbe es nicht auch noch eine Möglichkeit, jetzt geht über das Buch hinaus die Frage, ne? Aber so zu erzählen, dass halt nicht immer extra der Scheinwerfer angemacht werden muss.
Ich glaube gar nicht, dass dieser Roman unbedingt so eine Art gesellschaftspolitische Mission verfolgt. Also die ist sicherlich eine Nebenwirkung, die der Roman gerne in Kauf nimmt. Aber es ist doch eine sehr starke Binnenperspektive, die auch interessant ist. Also wir sind auf der fiktiven Ebene innerhalb dieser Beziehung. Und da ist die gesellschaftliche Skepsis gegenüber homosexuellen Partnerschaften ist nur ein Aspekt dieses gemeinsamen Zusammenlebens. Ein anderer ist zum Beispiel, dass es natürlich auch sowas wie ein künstlerisches Konkurrenzverhältnis gibt zwischen diesen beiden Frauen, ne? Dass die eine plötzlich erfolgreich wird und Ausstellungen bekommt und die andere noch darauf wartet, einen Verlag zu bekommen, ne? Was bedeutet das für die Beziehung? Also da setzt der Roman eigentlich eher einen Akzent und er trägt das jetzt nicht als transparent vor sich her. Hier sind 2 Frauen, die irgendwie dieses tolle, progressive Leben gelebt haben. Seht mal her, die brauchen mehr Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit. Den Eindruck habe ich gar nicht gewonnen während der Lektüre.
Vielleicht ist es ja auch genau deshalb, weil eben genau diese 9 Jahre ausgewählt wurden und nicht die Zeit davor und nicht die Zeit danach, wo vielleicht jetzt mehr die Künstler, die männlichen Künstler prägend waren im Austausch oder auch im Diskurs oder auch im Dialog mit ihr, sondern jetzt einfach wirklich diese 9,5 Jahre, wo die beiden sich künstlerisch und auch als Liebespaar miteinander auseinandergesetzt haben.
Ja, ich glaube, das spielt eine große Rolle, ja.
Und ich glaube, bei Hannah Höch ist es schon so, sie ist ja schon angekommen. Also ich glaube, bei ihr gilt das nicht. Ich meine, du hast es jetzt nochmal so gesagt mit der Collage. Vielleicht ist das auch eine Fehlinterpretation von mir. Aber ich meine, ihre Sammlung ist ja in der Berlinischen Galerie und auch in vielen anderen Museen. Ich weiß nicht, wie es mit dem Archiv ist. Miko Sophie Kümel darüber, wo das Archiv eigentlich ist.
Also ist es in Berlin? Die größte Sammlung in Berlin hat tatsächlich die Berlinische Galerie.
Könnte ich mir auch vorstellen.
Es gibt im Heiligensee das Hanna-Höch-Haus, wo sie ja bis 1870 noch gelebt hat. Was diesen Roman auch faszinierend macht, jenseits seiner interessanten literarischen Gestaltung, ist, finde ich, auch einfach das, der reale Gehalt. Also man muss Dada wirklich neu entdecken.
Das magst du, ne?
Ich liebe den Dadaismus. Ich hätte das nie gedacht, weil ich irgendwann auch mal Abiturient war und das irgendwie als eine Kunstepochen von vielen gesehen habe und nicht so genau wusste, warum die plötzlich alle so spinnen. Und jetzt wird mir das klar, was das damals für ein mutiger Schritt aus der Kunst heraus war, welche Bedeutung das hat für die Entwicklung der künstlerischen Moderne insgesamt. Deswegen bin ich ein glühender Freund dieser Kunstrichtung. Ich finde die alle wahnsinnig cool, die Leute, die damals unterwegs waren. Ich finde es tragisch bis dort hinaus, was mit diesen Menschen geschehen ist danach. Und natürlich ist das für mich auch besonders reizvoll an diesem Roman, weil das hier so nah an der Wirklichkeit erzählt ist und trotzdem literarische Räume füllt und Formulierungen findet, die das zu einem ganz besonderen Buch machen.
Und, das ist jetzt meine geniale Überleitung, es ist auch ein historischer Berlin-Roman.
Ja.
Genau.
Genau, das spielt natürlich auch eine Rolle. Das spielt auch eine Rolle. Und
das ist jetzt die Überleitung zu meinem Buch.
Du darfst gar nichts mehr sagen, Felix.
Du bist fertig, Felix.
Genau, nein, du darfst natürlich sehr gerne was sagen und wir können auch nach Verbindungen suchen. Ich habe heute mitgebracht Nell Sink, Sister Europe. Und das war natürlich auch die Frage mit dem Originalsprachlichen. Also ich habe dieses Buch jetzt diesmal auf Englisch gelesen. Nell Sink ist eine amerikanische Autorin, die aber schon viele Jahrzehnte in Deutschland lebt, in Berlin und jetzt aber auch schon seit längerem in Brandenburg auf dem Land und immer wieder Romane schreibt. Und dieser ist nun dezidiert ein Berlin-Roman. Und da ist vielleicht dann auch die Verbindung, aber er ist eben kein historischer Berlin-Roman, sondern spielt in einer Nacht im Februar 2023, also most recently, ist jetzt gerade bei Penguin erschienen oder beziehungsweise übersetzt von Tobias Schnettler bei Rowohlt und ist die Geschichte einer Nacht, in der verschiedene Personen, die teilweise familiär miteinander verbandelt sind, Freunde sind, aber auch Fremde, die diese Nacht zusammen verbringen in einem Berlin, das wir irgendwie alle kennen und das mir in diesem Roman aber doch irgendwie erstaunlich fremd war, weil das eben so sehr andere Figuren sind, die ich, glaube ich, in meinem Leben, in meinem Kiez, in meinem sozialen Gefüge nicht so kenne. Also da ist zum einen Demian, ein Vater von zwei Töchtern, er ist Kunst- und Architekturkritiker, wohnt um den Schlachtensee herum, eher wohl situiert mit seiner amerikanischen Frau Harriet. Sie haben, wie gesagt, zwei Töchter, eine kleinere Tochter, die ist so 4, 5 und eine größere, Nicole, eine Transgender-Tochter, die sozusagen in dieser Transitionsphase gerade ist, kurz vor der Entscheidung steht, ob sie eigentlich eine Hormontherapie machen soll, ja oder nein, Mutter ist eher dafür, Dad ist eher dagegen, also eine sehr internationale, sehr, sehr moderne Familie. Und um diese Familie kreist es so ein bisschen, beziehungsweise um ihn und Nicole, die Transgender-Tochter, und die treffen zusammen bei einem Literaturpreis mit verschiedenen Freunden. Also der Demian ist kurz erzählt befreundet mit Massoud, einem ägyptischen Lyriker, der in Norwegen lebt. Der soll jetzt in Berlin einen Preis erhalten. Und damit diese Preisverleihung möglichst irgendwie wunderbar und voll und belebt ist, findet im Interconti statt, müssen möglichst viele Leute eingeladen werden, damit das dann auch nicht so ein lames Event ist. Und deshalb wird sozusagen Demian eingeladen. Er nimmt dann seinen Freund Toto mit. Das ist sein amerikanischer Publisher eigentlich und aber auch guter Freund. Der nimmt sein Date mit und so kommen immer mehr Figuren dazu, die eben in diesem Hotel aufeinandertreffen. Unter anderem, den muss ich noch erwähnen, auch wenn es noch ein paar mehr gibt, einen arabischen Prinzen Radi. Und da wird's natürlich schon so ein bisschen Tausend und eine Nacht-esk. Es ist auch eine Art Märchennacht, die dann miteinander verbringen. Und es geht eigentlich darum, dass die erstmal bei dieser Literaturveranstaltung sind, die total langweilig ist. Es gibt auch keinen Alkohol, weil das ist irgendwie eine muslimisch geprägte Situation. Und die dann verlassen, um in Berlin die Nacht zu erkunden. Und es spielt alles so ein bisschen in West-Berlin, rund um den Kurfürstendamm beziehungsweise den Tiergarten, also ganz hier in unserer Nähe. Und meandert so durch diese Stadt. Und ich war am Anfang ein bisschen verloren, weil diese Figuren sind erstmal in sich sehr interessant. Also es ist spannend zu sehen, okay, es ist einfach so ein ganz anderes soziales Gefüge als das, was ich vielleicht kenne. Und dann dachte ich so ein bisschen, ja, okay, und wohin führt das jetzt? Und dann habe ich mich aber auf diese Nacht einfach eingelassen. Es ist so eine Art Odyssee. Ja, es ist irgendwie, es ist kalt, es alle frieren, alle wollen eigentlich nur zu Burger King, weil sie Hunger haben. Das Essen war irgendwie nicht vernünftig im Interconti oder viel zu wenig. Und was ich spannend fand an diesem Roman ist, wie sie ihn eigentlich konstruiert, nämlich über Dialog. Und das habe ich, glaube ich, in dieser Form jetzt lange nicht mehr so gelesen. Ich habe auch Kritiken gelesen, da hieß es, ja, die verplappert sich so, die verplaudert sich, das ist doch alles irgendwie nur Gerede. Und ich fand es aber spannend, weil natürlich, da sind Passagen drin, die sind total banal. Und dann so, ja, okay, gut, ja, warum muss ich das jetzt lesen? Aber so funktionieren halt Unterhaltungen. Also diese Gruppe läuft dann immer mal, ne? Zwei laufen vor, drei bleiben zurück, drei gehen noch auf eine Party, zwei gehen schon vor. Also das ist so wechselnde Konstellation. Und dadurch sind die Unterhaltungen sehr unterschiedlich. Aber sie kann eben ganz viele Themen, die ich auch spannend finde, also Fragen nach Race, Class, Gender, also so diese typischen, meinetwegen gesellschaftlichen Fragen, Fragen über Identität kann sie damit klären, das Erwachsenwerden, auch Thema des Alterns und des Ankommens in so einem Dialoggemisch der Figuren. Und das fand ich irgendwie spannend.
Du hast gesagt, dass du Berlin als fremd erlebt hast in diesem Roman?
Ja, also das kommt einmal natürlich dadurch, dass es so eine eher wohl situierte Gruppe ist. Also das heißt, ich bin jetzt nicht so oft im Interconti und esse 8-Gänge-Menüs. Also das ist sozusagen schon mal einmal das Setting. Dann gibt es eine Figur, die heißt Livia, das ist die Freundin von Demian, die ist einfach eine reiche Erbin. Man landet dann am Ende in ihrem Bungalow in der Nähe des Tiergartens. Also ich weiß nicht, wer sich ein Bungalow in der Nähe des Tiergartens leisten kann. Also es ist einfach, das war mir sehr fremd. Es gibt dann auch so eine Szene, da geht's in einer Untergrundparty, in einer U-Bahn-Station, wo ich denke, ja, okay, das erinnert mich so ein bisschen vielleicht an studentische Zeiten, aber eigentlich ist es, glaube ich, ein anderes Niveau, anderes Geld, andere Drogen, andere und so weiter. Also es war mir irgendwie auf eine Art fremd, fast ein bisschen touristisch und dann aber auch wieder interessant in diesem Blick. Also nicht so urberlinerisch oder nicht so, ich bin als Studentin hierher gekommen und habe mir diese Stadt so erarbeitet, sondern mehr wie so ein Draufblick, kam natürlich auch durch diesen, vor allen Dingen die Figur des Prinz Radi, der sozusagen eigentlich so ein Jet-Setter ist und überall auf der Welt zu Hause und nirgendwo. Ja, also es war ein fremder Blick auf diese Stadt.
Und glaubst du, das ist, oder ist das für dich das, was dann den Gewinn der Lektüre ausgemacht hat? Weil ich erinnere mich, dass ich, glaube ich, ungefähr nach der Hälfte so rausgeflogen bin, weil mir genau diese Erzählsituation irgendwann zu schematisch war, dieses, ne, alle in einer Nacht reden und reden. Du siehst sozusagen so eine Versuchsanordnung und ich konnte nicht erkennen, ob und wie sich das noch weiterentwickelt.
Mhm. Also es kann man auch nicht erkennen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es ein wirklich wahnsinnig erstaunlicher Plot-Twist am Ende ist, aber es gibt schon ein paar Ecken und Enden, die man nicht vorher wissen konnte. Ich fand die Figuren auch teilweise ein bisschen schematisch und dann aber wieder interessant, weil sie eben Themen darüber verhandeln konnte. Also zum Beispiel einfach der arabisch-muslimische Prinz, der irgendwie bi ist. Also einfach solche, ne, solche internationalen genderfluiden Personen damit einzubauen. Ich fand eher manchmal diese Dialogform ein bisschen anstrengend, weil man natürlich dann immer gucken muss, wer spricht gerade. Und manche Zuschreibungen habe ich ihr auch nicht abgenommen. Also es gibt so eine Stelle, da geht es um die Stolpersteine in Berlin oder überhaupt in Europa, liegen sie ja inzwischen überall. Und da, ich glaube, das ist dann auch der Prinz Radi, der dazu etwas sagt. Und dann dachte ich, nee, diese Figur, die weiß das nicht. Die hat, das nehme ich dir nicht ab in der Form. Also so ein ganz junger Typ ist der, 23 und so. Genau, aber oft eben hat sie mich auch erstaunt in diese wirklich lebendigen Sprachlichkeit einfach.
Nell Sink wohnt ja seit vielen Jahren in Deutschland, ja. Genauer genommen in Brandenburg, in Bad Belzig, spricht perfekt Deutsch,
ja.
Schreibt aber auf Englisch. Mich würde interessieren, es ist ja auch eine Kunst, gesprochene Sprache literarisch so einzufangen, dass sie authentisch bleibt und dass man die auch glaubt. Mhm. Gelingt dir das in dem Buch?
Ja, also dadurch, dass sie ja in ihrer Muttersprache schreibt, und ich habe es ja jetzt auch auf Englisch gelesen, und sie hat Teile da drin, also teilweise ist einfach die wörtliche Rede manchmal auch auf Deutsch, also beziehungsweise in Klammern dann übersetzt. Das ist natürlich ganz witzig, dann als Deutsche oder Berlinerin dann das zu lesen, irgendwie spricht der Taxifahrer oder so, oder was wirft er ihnen so hin. Ja, ich finde, genau das gelingt ihr. Ich finde oft in deutschsprachigen Romanen, okay, ist jetzt eine Pauschalisierung, aber finde ich eher die Dialoge mühsam. Dass man manchmal denkt, oh komm, Dialog musst du aber noch mal üben. Das muss sie nicht. Mhm. Also die Dialoge, finde ich, gelingen, bis auf diese paar kleinen Ausnahmen, wo ich denke, passt nicht zu der Figur. Aber wie die sich miteinander unterhalten, verschiedene Tempi, Modi, wie auch immer, das funktioniert sehr gut. Nell Sink.
Ist das so ein bisschen wie Loslabern von Reinhard Götz?
Das habe ich nicht gelesen. Ich glaube, es hat eine strengere, ich fand das ganz gut, was Jannika gesagt hat, mit der strengeren Versuchsanordnung, die man dann auch merkt, aber die mich nicht gestört hat, sondern ich habe sie einfach akzeptiert und gesagt, okay, das ist sie, dann zieh sie jetzt, dann zeig mir, wie du es machst. Und ich finde, das macht sie dann doch sehr konsequent. Gut. Wir haben einen harten Bruch jetzt. Jannika, du hast uns ein Buch mitgebracht von Omar el-Akkad. Spricht man ihn so aus?
Ja, man kann das Arabisch schöner machen.
Ja.
Omar also das, was wir in der Kehle immer nicht hinkriegen. Aber ich glaube, wir bleiben jetzt der Einfachheit halber mal bei der deutschen Aussprache. Ja.
Worum geht es in diesem Buch?
Also ich lese euch erstmal den gesamten Titel vor, der sehr lang ist und der, glaube ich, sowohl die Themen des Buches als vielleicht auch, wir werden drüber sprechen, die Schwächen darstellt. Er lautet komplett von Mattes und Seitz auf den Titel gedruckt. Eines Tages, wenn es sicher ist, wenn es keine persönlichen Nachteile mit sich bringt, die Dinge beim Namen zu nennen, wenn es zu spät sein wird, irgendwen zur Rechenschaft zu ziehen, werden alle immer schon dagegen gewesen sein. Und die Geschichte dieses Titels, die habe ich jetzt nachrecherchiert, ist tatsächlich ein Tweet von Omar el-Akkad, der 10 Millionen Mal angesehen wurde. Er hatte zu dem Zeitpunkt schon begonnen mit dem Buch, und zwar wirklich direkt nach dem 7. Oktober 2023. Und ich finde, darin klingt so ein bisschen, also in dem Bandwurmsatz klingt das an, was er mit dem Buch versucht, nämlich einmal sich Rechenschaft abzulegen über die Gegenwart, Zeugnis abzulegen über das, was passiert, und für mich fast der interessanteste Punkt, zu imaginieren, wie die Geschichtsschreibung, diese Gegenwart einmal bewerten wird. Also immer wieder gibt es sozusagen diese Bewegung in die Zukunft, und er sagt, es wird eine sehr weit entfernte Zukunft sein. Wie wird das jetzt dort bewertet werden? Er nennt es an irgendeiner Stelle selbst den Bericht über ein Ende, und das ist einmal so das Ende des westlichen Liberalismus, und es ist aber auch der Versuch, sich über eine persönliche Zäsur klar zu werden. Und ich glaube, ne, viele Menschen hatten schon so einen Punkt. Ich glaube, in Deutschland war es ganz oft irgendwie Corona oder so, dann so eine Abkehr von der Demokratie oder von dem, was man bisher geglaubt hat. Und er sagt, mit dem Krieg in Gaza ist für ihn die Fähigkeit verloren gegangen, zu dissoziieren, so was wir ja alle bis zum gewissen Punkt können müssen. Also das, was Politiker sagen und das, was Politiker tun, geht nicht immer einher. Das, was ich tue, das, was ich finde, geht auch nicht immer, ist nicht immer deckungsgleich. Und für ihn ist sozusagen mit dem Krieg der Punkt gekommen, wo er diese Dissoziation nicht mehr, persönlich nicht mehr vollbringen kann. und also seine persönliche Zeitenwende. Und was er versucht und was ich gerade im ersten Drittel wirklich unglaublich gelungen finde, ist anhand seiner eigenen Geschichte diesen Bruch darzustellen. So kleine Nebenbemerkungen. Ich dachte, der Autofiktion hilft es sehr, wenn man wirklich was erlebt hat in seinem Leben, ne, und daraus dann halt auch wirklich Schlüsse ziehen kann. Er baut das Buch relativ schematisch auf in 10 Kapiteln, die relativ allgemein betitelt sind mit Werte, Zeugnis tragen, Angst, Handwerk. Und die sind dann auch immer gleich aufgebaut. Eine kurze kursive Beschreibung einer in Gaza verübten Gräueltat. Dann kommt eine biografische Erzählung aus seinem Leben. Und dann reflektiert er eben über das Thema des jeweiligen Kapitels. Und er versucht sich zu verorten in der Gegenwart. Also er ist in Ägypten geboren. Die Familie zieht dann nach Katar. Der Vater ist wie ein Hotelmanager, findet dort Arbeit. Und von Katar geht es dann, emigrieren sie nach Kanada. Und jetzt ist er Bürger der Vereinigten Staaten. Vater von 2 Kindern, Journalist, Autor. Und die wahnsinnige Qualität des Buches auf der einen Seite ist, wenn er das schafft, also oder andersrum. Ich habe ein Buch gelesen von jemandem, der persönlich von Schmerz zerrissen wird, aber über die sprachliche Fähigkeit verfügt, das zusammenzuhalten. So, und ne, wo ihm das gelingt, ne, das ist grandios. Zum Beispiel, wenn er relativ am Anfang über den Unterschied von Expats und Wirtschaftsflüchtlingen nachdenkt, dass er sagt, die Leute, die nach Katar kommen, müssen ein größeres Selbst entwickeln. Also ne, das sind Ausländer, die mehr Geld verdienen können und größer werden müssen. Das sind Expats. Und als er mit seiner Familie aus Katar nach Kanada kommt, müssen sie kleiner werden, weil sie sind Wirtschaftsflüchtlinge. Und er sagt, das macht was mit den Identitäten von Menschen, wenn sie migrieren. Ne? Aber jeder, man müsse halt genau wissen, ob man ein Expat oder ein Wirtschaftsflüchtling sei. Und das schafft er nicht polemisch zu beschreiben, sondern irgendwie eben oder anhand seiner Geschichte deutlich zu machen. Und das ist großartig. Genauso großartig, wenn er darstellt, was der Begriff Terrorismus mit der Welt gemacht hat, eigentlich seit 9/11. Und was für mich auch total ja erhellend war, dass der Begriff unscharf sein muss, um einer Regierung als Argument dienen zu können. Ne? Also wenn man unter Terrorismusverdacht gerät, das ist ein Totschlagargument. Und so nähert er sich am Anfang, finde ich, sehr gut über verschiedene Punkte, über einen langen Zeitraum und die persönliche Geschichte dem Grauen in Gaza an. Und das, finde ich, funktioniert großartig. Und dann, als ich so ne, auch in Vorbereitung auf den Podcast versucht habe, das mal so ein bisschen zu strukturieren und zusammenzufassen, hatte ich den Eindruck, das Buch kippt irgendwann, und ich weiß nicht genau, an welcher Stelle, in eine ausschließlich moralische Anklage. Und dann kommen so vage Formulierungen, ne, wie kann Anthony Blinken nachts noch schlafen? Wie können Leute sich noch mal benehmen? So diese eher eigene, wie kann man überhaupt noch irgendwie Spaß haben und lachen, während auf der anderen Seite der Welt Menschen hingeschlachtet werden. Und da, finde ich, verliert es dann so diesen gleichzeitig persönlichen und analytischen Zugriff. Und es ist vielleicht auch so eine Hilflosigkeit. Ne? Also persönlich kann ich das total gut nachvollziehen. So mit der Kritikerin-Brille denke ich, schade, da verliert es diese unglaubliche Spannung, die, glaube ich, Tausende, Zehntausende, Millionen von Leuten dieser Tage erfahren und die er sozusagen schafft, in Worte darzustellen. Und ihr merkt es, ne, immer wenn ich unsicher bin, mache ich viel mehr Notizen als normalerweise. Und dachte, warum versucht er nicht oder schafft er es nicht, diese Erzählung durchzuziehen oder dann doch ein Essay zu schreiben, der benennt, was er auch sozusagen dann sehr verstreut, aber immer verbunden mit so einer zum Teil dann auch noch polemischen Anklage so im Buch darstellt. Also wirklich strukturiert zu sagen, was sind die Voraussetzungen für das, ne, was uns jetzt zustößt. Und auch dieses Ende fand ich dann schon schwer zu definieren. Er schreibt das Buch noch zu Zeiten der beiden Regierungen. Und jetzt quasi ein Jahr später, viele tausende Tote später, ist Trump an der Regierung. Es hat sich alles nochmal dreifach verschlimmert. Was er aber, auch wenn dann die Analyse schwächer wird, finde ich, zu einem ganz großartigen und für uns total wichtigen Argument zuspitzt, dass die Demokraten, ihre einzige politische Idee war, zu sagen, wählt uns, weil sonst wird es noch schlimmer. Und das, finde ich, ist eine direkte Analogie auch zu, ne, was in Deutschland, was in Europa gerade passiert. Was schon passiert ist, genau. Und also er basht eigentlich die Demokraten in diesem Buch. Also zu Trump kommt er quasi noch gar nicht. Und das ist natürlich auch schmerzlich. Also zum einen, weil man sieht, okay, wie schnell dann auch Bücher wieder veralten. Zugleich ist, glaube ich, der Punkt genau richtig. Also dass das eine riesige Gefahr ist, der wir alle auch leicht aufsitzen, dass man eben sein Kreuz bei denen macht, die weniger schlimm sind. Dass das aber noch nicht ausreicht, um eine Gesellschaft zusammenzuhalten und die größten Gräuel zu verhindern. Und dann wabert es so ein bisschen im Bereich, ist es jetzt Liberalismus oder Kapitalismus? Es ist dann immer wieder von einem Imperium die Rede, wo ich glaube, es ist dann mal die USA und mal ist es Israel. Und dann habe ich nochmal gegoogelt, wann Adorno eigentlich gesagt hat, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch. Dazu gibt es, apropos Wikipedia, einen ausgezeichneten Wikipedia-Artikel, der auch nochmal differenziert, wie oft Adorno dann im Lauf seines Lebens diesen Ausspruch nochmal differenziert hat. Und ich musste dann daran denken und dachte, okay, jetzt endet das in einer ganz großen moralischen Dunkelheit, das Buch. Und nachdem er immer wieder Parallelen zieht zu den Gräueltaten der Vergangenheit, warum auch nicht dorthin gehen und diese Widerständigkeit, dass man vielleicht auch noch Gedichte schreiben muss oder warum zieht er diese Parallele dann nicht? Vielleicht ist das dann auch nur so ein Leserinnenbedürfnis gewesen.
Zumal er ja das Buch auch vorlegt. Er schreibt ja auch sozusagen.
Er schreibt auch, genau, wo ich auch dachte, genau das. Ich dachte auch, du hättest jetzt, wenn du deinem eigenen Argument folgen willst, hättest du auch ein Buch mit lauter leeren Seiten abgeben können. Und wenn ich sozusagen auf den Punkt bringen müsste, und Felix, das ist eigentlich auch schon so eine Frage an dich. Ich habe an irgendeiner Stelle im Buch für Felix hingeschrieben, wenn er sozusagen über seine Rolle als Journalist nachdenkt und beschreibt, wie man, wie JournalistInnen in der ganzen Welt eigentlich so diese Spannung aushalten müssen, eigentlich auch Aktivisten zu sein, also natürlich for the good cause und aber objektiv etwas darstellen zu müssen, was einhergeht mit den immer engeren finanziellen Rahmen einer Zeitung beziehungsweise den höchst problematischen Sponsoring-Modellen. Also da gibt es ein ganzes Kapitel darüber, wo auch so sein Herz schlägt. Und ich habe mich halt gefragt, ob das vielleicht wenn man es so übergeordnet nochmal bewerten wollte, die Spannung oder wenn man des Buches ist, auch negativ ausschlägt, dass hier ein Journalist schreibt, der einerseits Zeugnis ablegen möchte und zugleich kämpfen. Und dass das sich an bestimmten Stellen dann so in die Quere gerät.
Also ich glaube, dass die Journalisten angesichts der Kriege in Europa, in der Ukraine und in Nahost in ein Dilemma geraten sind, das gar nicht auflösbar ist und zudem vielleicht diese Ratlosigkeit, die am Ende dieses Buches steht, am besten passt. Also ich habe mir gestern noch ein interessantes Fernsehinterview mit Omar El Akkad angeschaut, das er gegeben hat, als das Buch auf Englisch erschienen war, wo er wirklich empört davon berichtet, wie die Arbeit palästinensischer Journalisten in im Westen wahrgenommen wird, nämlich so gut wie gar nicht, obwohl diese Menschen da unter Einsatz ihres Lebens davon berichten, was vor Ort geschieht. Das wird dann aber sozusagen im Westen nur als die eine Seite der Medaille rezipiert, so nach dem Motto, es gibt auch eine andere Wahrheit, ne? Also ein Schiedsrichterfehlschluss findet da statt. Und er sagt, was ihm seinem Beruf entfremdet ist, dass das beides Journalismus sein soll. Also die einen, die da stehen und am kaputtgeschossenen Krankenhaus irgendwie, wo die Leichen rausgezogen werden, irgendwie das versuchen der Welt mitzuteilen, und die anderen, die sagen, ja, das ist eine Sichtweise, ne? Das ist ja so eine Meinung jetzt dazu, ne? Also das nennt sich beides Journalismus, und er kriegt diesen Begriff nicht mehr zusammen. Und ich glaube, das ist das Dilemma, vor dem der Journalismus insgesamt steht und wo ich auch keine Lösung weiß, denn in bewaffneten Auseinandersetzungen ist der Journalist auf angewiesen, bestimmten Leuten zu glauben oder es nicht zu tun. Oder Selbstbericht zu erstatten. Dann kann er aber beobachten, was damit geschieht. Denn natürlich ist dieser oft zitierte, zu Tode zitierte Spruch, die Wahrheit, das erste Opfer des Krieges. Das, was du aus dem Kriegsgebiet berichtest, wird zum Gegenstand des Krieges selbst. Und damit auch kann es eigentlich auch keinen Wahrheitsanspruch mehr erheben bei den Menschen, die außerhalb des Geschehens stehen. Mich würde noch interessieren, Janika, er sagte in dem Interview, das ich gestern gesehen habe, auch, dass er in seiner Kindheit und Jugend, die er in Katar verbracht hat, also eigentlich auch in keinem liberalen Gesellschaftsmodell, dass er da zum Beispiel den Film Titanic gesehen hat, und der dauert dort eine Stunde. Das liegt daran, dass die
nicht schlecht.
Dass die gesellschaftspolitisch für bedenklich gehaltenen Passagen aus Titanic einfach rausgeschnitten und zensiert werden. Ne? Also er ist groß geworden mit dem Eindruck eines totalitären Regimes. Und auch deshalb fand er, glaube ich, dieses Modell Kanada attraktiv und auch das, wofür die USA immer noch stehen, hoffentlich, vielleicht früher mal stärker gestanden haben. Meine Frage wäre, sieht er das komplett vor die Wand gefahren, diesen Wert von Meinungsfreiheit, Liberalismus?
Ja, also er, ja, die, und eine der, ne, immer noch im ersten Teil des Buches, eine der Passagen, die ich so toll fand, bezieht sich genau darauf, dass er diese Versprechung des Liberalismus, ne, sowas wie, ne, die gesamte Länge von Titanic zu sehen und dann irgendwie die Beat-Poeten lesen zu können. Er sagt, das war mir so viel wert, dass ich in Kauf genommen habe, dass Menschen wie ich, die so heißen wie ich, die so aussehen wie ich, immer weniger Rechte haben als die anderen. Mir war diese Freiheit, ne, dachte ich, okay, ich komme klar. Und also die dazugehörige Passage lautet, ich habe fest daran geglaubt, dass es keine Obergrenze für das gibt, was diese Gesellschaft Menschen wie mir antun würde, sondern für das, was sie sich selbst, ihren eigenen Rechten, Freiheiten und Grundsätzen antun würde. Und das war in Ordnung. Das war eine Menge. Und das ist ja schon ein fürchterlicher Satz eigentlich. Und er kommt aber zu dem Schluss, dass jemand wie Trump, um es jetzt mal so zu vereinfachen, gar nicht mehr dieses Narrativ aufrechterhalten muss, ne, wir sind die Guten, wir kümmern uns um euch, also diese Lippenbekenntnisse, mit denen wir alle zu leben gelernt haben, sondern dass diese tatsächlich auch diese Differenz von Erzählung und Tun an ein Ende gekommen ist und es eigentlich nur noch um die Vernichtung geht und, ne, wie The Big Beautiful Bill ja zeigt, ne, um das Reicherwerden der Reichen. Also ohne alle vorgeschobene liberal, freiheitlich, demokratische Erzählung. Und was er auch, ich habe auch noch ein ganz tolles Interview der Plattform Jadalia, also wo er mit zwei arabischstämmigen Amerikanern ein sehr langes Interview führt, The Long Form, über sein Buch, was sich auch lohnt, weil es erst vor einem Monat aufgenommen worden ist, wo er im Grunde das nochmal bestätigt, dass es eigentlich jetzt mit Trump an der Regierung diese notwendige den notwendigen Glauben an eine Erzählung, ne, dass am Ende wir alle und, ne, wir alle in Frieden und in Freiheit und in Glück leben werden, dass die ans Ende gekommen ist, eben auch, was mich persönlich ja auch extrem umtreibt, durch die Schwächung internationaler Institutionen wie den Internationalen Gerichtshof zum Beispiel, ne, dass dadurch diese Differenz, die er, ne, als aus seiner Biografie heraus immer schon empfunden hat, dass die nun endgültig verschwunden ist in einem Vernichtungswillen.
Okay.
Wie findest du jetzt die Überleitung?
Ja, ich habe mir ein bisschen was überlegt. Also, ich finde, das ist ja das ist die Zeit, in der wir leben. Das findet einfach alles immer gleichzeitig statt. Und das ist ja auch die Aufforderung an uns alle, das auszuhalten, das miteinander vielleicht nicht vereinbar zu machen. Das geht vielleicht nicht, aber auszuhalten, dass es diese Divergenzen gibt. Also ich glaube, das kann man vielleicht aus unserer Sicht dann aus seinem Buch auch mitnehmen. Und wir haben einfach dieses Dilemma. Wir haben viele 10.000 Getötete in Gaza. Das ist so, das ist Fakt. Und wir haben aber auch ein Sommer, der jetzt vor uns steht und in dem wir solche Bücher eben auch mitnehmen können und lesen können, uns damit beschäftigen können. Und wir können uns aber auch natürlich die anderen Bücher zu Gemüte führen. Und ich glaube, nur der Wechsel zwischen diesen beiden macht es möglich, dass wir es vielleicht dann auch aushalten, neue Kraft schöpfen, uns immer wieder diesen Themen zu widmen, weil wir ja immer noch die privilegierte Situation haben, dass wir die Kraft haben, wir werden nicht beschossen, unser Leben steht nicht zur Disposition, jedenfalls momentan nicht und ich glaube auch nicht, dass es passieren wird. Deshalb ist meine Überleitung jetzt, dass wir trotzdem unsere drei Sommertitel jetzt nochmal ganz kurz vorstellen. Wir haben nämlich uns überlegt, dass jeder nochmal einen Lesetipp mitbringt, ob wir jetzt in den Bergen sein werden, im Garten, am Strand. Und ich würde einfach vorschlagen, damit Janika einmal kurz durchschnaufen kann, fängt einfach Felix an, dann stelle ich kurz meinen Lesetipp vor für den Sommer und dann bringst du nochmal zum Abschluss deinen mit. Felix.
Ich finde ja, die Sommerzeit, wo man auch mal mehrere Tage am Stück einfach lesen kann, ist prädestiniert für Mehrgenerationen-Romane.
Ah.
Also nicht nur, aber ich sag's jetzt mal, weil es so schön klingt. ich nehme mir mit und packe in meinen Reisekoffer das Buch von Tommy Wieringer mit dem Titel Nirvana. Es ist eine Mehrgenerationen-Geschichte. Sie spielt in den Niederlanden in den Hauptrollen ein Zwillingspaar, Hugo und Wilhelm. Der eine Künstler, der andere Erbe eines Millionen, wenn nicht milliardenschweren Offshore-Unternehmens, das der Großvater gegründet hat. Und um dessen merkwürdige Vorgeschichte geht es in diesem Roman. Die hat auch mit Kollaboration im Zweiten Weltkrieg zu tun. Man konnte auch als Niederländer zum SS-Mann werden, habe ich aus diesem Buch gelernt. Und man konnte sich auch beteiligen an den furchtbaren Verbrechen, die im Osten begangen worden sind. Nicht nur im Osten, aber auch und vor allem dort. Und dieser Roman verfolgt über einen Zeitraum von damals bis heute auch anhand eines Tagebuchs dieses Großvaters. Diese Geschichte verliert dabei aber auch nicht den Humor, was ganz wichtig ist. Es taucht nämlich eine Figur auf, die ich sehr lustig finde und sehr gelungen finde. Und die heißt so wie der Autor des Romans, die heißt Tommy Wieringer, ein etwas verzettelter und ungewaschener Schriftsteller, der genau in dieser Sache recherchiert und den beiden Romanfiguren dann über den Weg läuft. Das ist eine sehr schön und humorvoll und herzenswarm ersonnene Lösung für dieses erzählerische Problem und, glaube ich, ein sehr schönes Buch.
Und das heißt, du hast den aber schon gelesen, den
Roman. Ich bin dabei.
Du bist dabei, auf der Hälfte oder
ja.
So. Gut, also ich packe meinen Koffer, fand ich sehr schön. Ich packe meinen Koffer und packe ein Leanne Shepton, eine kanadische Autorin. Das Buch heißt Swimming Studies und ist eine Empfehlung einer sehr guten Freundin, die eine passionierte Schwimmerin ist und auch gerade ein Triathlon in der Staffel geschwommen hat, was ich total beeindruckend finde. Shepton ist eine kanadische Autorin und Künstlerin, ehemalige Profischwimmerin und sie schaut sich das Schwimmen und das Wasser aus sehr verschiedenen Perspektiven an. Es gibt auch Zeichnungen da drin, Aquarelle, es gibt da drin Fotografien und ich habe jetzt gerade erst ein Drittel angefangen, werde es mir also auch mitnehmen in den Urlaub und es ist eine Art autobiografisches Kunstbuch über die Frage, was ihr Wasser bedeutet, was Wasser für andere Menschen bedeutet, sowohl vom Profisport kommend als auch einfach jetzt als normal Schwimmende. Und genau, das habe ich mir normal mitgenommen. Naja, die
Normalschwimmer.
Es gibt auch Nichtschwimmer, aber naja, sie ist, glaube ich, schon eine besondere Schwimmerin, aber eben keine Profisportlerin mehr. Genau, Swimming Studies von Leanne Shepton. Was packst du in deinen Koffer?
Ich packe nichts in meinen Koffer. Ich habe was ein extra dickes und schönes Buch für die ausgesucht, die in Berlin bleiben. Das nervt mich irgendwie, diese ganzen Titel. Also ich weiß nicht, wie viel Verlags-Newsletter ich mit irgendwie so einem blauen und so einem Sonne-Hinterton, genau. Und die Kollegin auch springt voll auf diese Schwimmmanie. Nee, ich dachte tatsächlich.
Ist doch auch blau.
Aber es ist niemand möchte das. Also eure infantilen Bemerkungen hier mal beiseite. Das ist tatsächlich, das würde ich niemals in meinen Koffer tun. Das ist viel zu schwer und tatsächlich auch viel zu schön. Von Johann Reisser und Ursula Seeger im mir bis dato nicht bekannten Wauwau-Verlag herausgebrachtes Buch mit dem etwas sperrigen Titel Gehäuse, 12 Schleifen zwischen Zellen und Clouds, lyrisch-grafische Berlin-Konglomerate. Davon hätte ich mich abschrecken lassen, aber dann muss man hineinschauen. Und ich bin so froh, dass es erstens so irre Verleger gibt, die so ein Buch machen, dass es Leute gibt, die sich gegen alle Tendenzen die Ruhe und die Zeit und die Verrücktheit nehmen, so ein Berlin-Buch zu machen. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig beschreiben kann. Erstmal betrachten sie sozusagen die Geschichte Berlins, aber natürlich nicht im Sinne eines Reiseführers, sondern eigentlich betrachten die Zellen und die Gesteinssedimente, aus denen diese Stadt hervorgegangen ist, wie alle anderen auch. Alle BewohnerInnen sind eigentlich gleichberechtigt. Es geht viel um Tiere, also man könnte das auch wahrscheinlich der Nature-Lyrik zuordnen. Es geht um die permanente Bebauung der Stadt. Und wenn ich sage, es geht um, ist das eigentlich schon viel zu konkret, weil was sie machen, ist sozusagen ein Nebeneinanderstellen von Zeichnungen, von Fotos, von Lyrik, von Fußnoten. Und man kann sich so richtig in diesem Buch verlieren und einen ganz anderen, neuen, total geschwindigkeitsbefreiten, auch polemikbefreiten, nostalgiebefreiten Blick auf Berlin tun. Und ich glaube, man kann irgendwo anfangen, irgendwo aufhören. Man entdeckt auch ganz neue Gebäude oder Ecken Berlins durch diese ja flanierende mit der Lupe Betrachtung, will ich das mal nennen. Und damit wir auf so einer positiven Note enden, lese ich euch einen kleinen Teil des, ich nenne es jetzt mal Gedichtes, Regenbogenbauten vor. Und der bezieht sich auf ein Gebäude in Lichtenberg-Fenpfuhl. Inmitten von platten Kästen grau ein Regenbogen, reingeschneit, aufgemalt, hundertfach zerschnitten, auf Riffen durchbrochen, von Himmel ein Regenbogen, rot, gelb, grün und blau. Darunter Flächen, spärlich grün, meist grau, da wird durchgezogen, durchgeschoben, durchgespielt, Kette laufen, Kette rauchen, Kette schauen, Kette trinken, Kette kaufen. Darüber schwirrende Schwärme, es kräht und gurrt in den Antennen, es fliegen die Federn zwischen Kabelgewucher, es krabbeln Riesenvölker zwischen dünnen Wänden, zermahlenen Gehäusen, nichts wissend von einem Regenbogen. Und darunter und darunter und darunter und darüber und darüber und darüber und daneben und daneben und daneben Blick, Massen, Versorgungsbedarf, Wand, Bewuchs, Schlieren, Fugen, Wohn, Fluchten, Massen, Versorgung, Bedarfs, Wände, Wuchs, Schlieren, Fugen, Bewohner, Flucht, Ferne. Und ein Regenbogen über Parkbuchten, Kiffbuchten, Spielbuchten, über Zwischendurchgangsdauerlösungen, über versiegelten Flächen, Bereichen, Gesichtern, über bunten Hunden, Haaren, Mischungen, ein Regenbogen, rot, gelb, grün und blau, während am Fuß des Graumassivs ein grellfarbiger Löwe gähnt, Kinder lachen neben einem Schuttcontainer, blubbert aus einem Rucksack, Musik quillt, jemand singt, raucht, strahlt, ein Regenbogen, rot, gelb, grün und blau.
So, Sie sehen also, ob Sie jetzt in den Urlaub fahren, Ihre Bücher einpacken oder in Berlin bleiben. Wir haben jetzt ja auch eine ganze Menge Berlin-Bücher vorgestellt. Alles ist möglich diesen Sommer. Hauptsache, Sie und Ihr lest. Das werden wir auch tun. Ich wünsche euch einen sehr schönen Sommer, viel Erholung, gute Lektüre, viel Spaß auch. Geht schwimmen, geht klettern, geht wandern, was auch immer ihr macht. Guckt euch eure eigene Stadt an. Und wir sehen uns im September wieder. Vielen Dank für heute und genießt den Sommer. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.